SWR 2 Tandem.
Vor einigen Jahren wurde in Berlin-Neukölln auf eine Gruppe junger Männer geschossen. Der Fall erregte bundesweit Aufmerksamkeit, denn der Tathergang erinnert an die Morde des NSU. Bis heute ist die Tat nicht aufgeklärt. Unser Autor Thilo Schmidt hat den Fall recherchiert und mit Angehörigen und Helfern gesprochen.
"97 Hinweise hat die Polizei, aber keine heiße Spur. Nachdem in der Nacht auf den 5. April ein Unbekannter in eine Gruppe von 5 jungen Männern schoss. Einer von ihnen, der 22-jährige Burak, verblutete am Tatort. 2 weitere wurden schwer verletzt."
Es ist die Nacht vom 4. auf den 5. April 2012. 5 junge Männer stehen auf der Straße vor dem Krankenhaus im Neuköllner Ortsteil Buko. Alle sind Migranten. Sie haben sich an diesem Abend zufällig getroffen.
Wir standen halt hier und haben ein bisschen Quatsch und dann haben wir den Täter schon neben uns gesehen irgendwann.
Dann hat er schon direkt seine Waffe rausgezogen.
Der Täter taucht aus dem Nichts auf, schießt mehrfach auf die Gruppe und verschwindet in der Dunkelheit.
Alle lagen auf dem Boden. Alex und Markus hier, Burak da.
Alex A. und Jamal A. werden lebensgefährlich verletzt. Burak Bektaş überlebt die Attacke nicht.
Da habe ich erst realisiert, dass es eine echte Waffe sein muss. Da wusste ich, dass es eine ernste Situation ist.
Ich hatte nicht das Gefühl, dass er gezielt einen treffen wollte. Ich hatte eher das Gefühl, dass er einfach blind auf die Gruppe losgeschossen hat.
Die Familie Bektaş wohnt nur ein paar Minuten vom Tatort entfernt, in einer bürgerlichen Einfamilienhaussiedlung. Bald 5 Jahre ist es her, dass Burak nicht mehr nach Hause kam.
Burak war in der Familie ein ganz beliebter Junge. Er war unser erstes Kind und er war ein sehr glücklicher und sehr beliebtes und sehr fröhlicher Junge einfach.
Buraks Mutter Melek reicht Kuchen und Chai, türkischen Tee. Wir sitzen im Wohnzimmer. Im Fernsehen läuft ein türkischer Nachrichtensender. Melek Bektaş ringt um Fassung. Der Mörder ihres Sohnes ist noch nicht gefasst. Der Tatort liegt um die Ecke. Möglich, dass der Mörder in ihrem Viertel wohnt.
Das ist natürlich sehr, sehr schlechtes Gefühl. Wenn ich draußen jede ältere Leute, ältere Menschen sehe, ist das mein Sohn Täter. Mit dieser ist sehr, sehr, sehr schwer zum Leben.
Warum starb Burak? Für die Familie ist es unerklärlich.
Wir haben bis jetzt immer noch mit dem Deutschen, mit dem Kurden, mit dem anderen überhaupt keine Probleme gehabt. Wirklich. Wir sind auch Mensch, die anderen auch Mensch. Wir haben überhaupt keine Probleme gehabt. Überhaupt nicht. Wir sehen so nicht die Leute. Aber die haben uns wirklich ganz Schlimmste gemacht.
Burak war lebensfroh und gutmütig, sagen seine Geschwister und seine Mutter. Machte gerade seine Ausbildung zum Automobilkaufmann und hatte Pläne für sein Leben.
Er hatte bei Fiat hatte er Ausbildung. Seine Ausbildung nach 1,5 Jahre später fertig. Burak war auch am Ausbildungsplatz, war wirklich sehr, sehr beliebter Junge.
Ein Mord, für den es scheinbar kein Motiv gibt. War es ein rassistischer Mord? Die Enttarnung des NSU war gerade ein halbes Jahr her. Es gibt Parallelen. Ein weißer Mann schießt wortlos auf Migranten. In Berlin gründen linke Aktivisten die Initiative für die Aufklärung des Mordes an Burak Bektaş. Zusammen mit der Familie organisiert die Initiative jeden Monat eine Mahnwache am Tatort.
Wenn Mahnwache, Demo, mit den Leuten bin ich da. Alleine, ich kann nicht fahren, ich kann nicht durchlaufen. Ich kann auch nicht auf diese Straße durchfahren. Ich fahre immer rum. Einfach kann ich nicht, das tut mir sehr, sehr weh.
Auch Helga Seib ist heute Abend zu Gast bei Familie Bektaş. Sie berät Opfer von Gewalttaten beim Berliner Verein Reach Out und suchte den Kontakt zu Melek Bektaş. Später gründete sie mit anderen die Initiative zur Aufklärung des Mordes.
Auch habe ich den Eindruck, dass wir offen miteinander reden können, was es für Ideen auch noch gibt, also was es auch für Ideen gibt, wie man diesen Mörder vielleicht noch finden könnte. Also wir können zusammen überlegen, wir können zusammen Ideen entwickeln, was man machen könnte noch so. Also dass Melek und ich jetzt irgendwie auch wie Freundinnen sind und auch andere Dinge reden können, das ist eine Entwicklung. Ja, so ist es jetzt nicht mehr nur, das hat mit der Burak-Initiative oder so zu tun, sondern es hat auch was damit zu tun, dass wir uns gegenseitig, glaube ich, ganz gut leiden können.
Dankeschön, Helga. Sie ist immer wirklich neben uns.
Familie Bektaş ist eine moderne, aufgeklärte türkische Familie. Vater Ahmet kam mit seinen Eltern nach Deutschland, als er 12 war. Melek kam mit 19. Um ihre Kinder mussten sie sich nie Sorgen machen. Burak trägt auf vielen Bildern sein rotes Basecap. Es ist längst zum Symbol geworden. Es ziert die Plakate und Flyer, mit denen die Burak-Initiative auf Mahnwachen und Kundgebungen auf die Tat aufmerksam macht.
Also vielen Dank, dass ihr so zahlreich erschienen seid. In den Gedanken lebt Burak weiter und solange wir an ihn denken, wird auch für immer weiterleben. Und das sind die Gedanken der Freunde und ich hoffe, niemand von uns wird ihn jemals vergessen. Und wir nutzen diese Tage auch, um uns daran zu erinnern, wie schön das Leben eigentlich mit ihm war. Dankeschön.
Ende November 2016. Vor dem Krankenhaus Neukölln, dort wo Burak starb, findet wieder eine Mahnwache statt.
Die Überlebenden beschreiben die Tat als Hinrichtung auf offener Straße. Ein Vorgang, den wir von den Morden des NSU kennen. Weißer Mann schießt wortlos und ohne Vorwarnung auf Migranten. Burak Bektaş wurde wenige Monate nach der Selbstenttarnung des NSU ermordet. War das eine Nachahmungstat? War der Mörder ein Rassist? Viele Fragen, keine Antworten.
150 Meter weiter hält die NPD eine Kundgebung ab, weil der Neonazi Jürgen Rieger vor 6 Jahren im Krankenhaus Neukölln gestorben war. Es kommen nur 4 Teilnehmer zur NPD-Kundgebung. Sie stehen dort an dem kleinen Park, wo die Initiative eine Stele zum Gedenken an Burak plant. Ein großes Polizeiaufgebot trennt die beiden Kundgebungen.
Schon früh äußerte Melek Bektaş, Buraks Mutter, den Wunsch nach einem Gedenkort, der nicht übersehen werden könne und so ihren Sohn und den unaufgeklärten Mord im Bewusstsein der Menschen verankere. Die Initiative für die Aufklärung des Mordes an Burak Bektaş hat diese Idee aufgegriffen und setzt sich nun gemeinsam mit den betroffenen Überlebenden, den Angehörigen und Freundinnen für einen sichtbaren und lebendigen Gedenkort.
Die NPD-Kundgebung ist schnell beendet. Die 4 Teilnehmer ziehen ab.
Hallo. Wir gehen jetzt zusammen, wir lassen einen Teil der Transparente hier. Diese Stelle ist die Todesstelle von Burak und die reklamieren wir auch für uns. Wir werden aber mit einem Teil der Transparente an den zukünftigen Gedenkort, ein Park, der ungefähr 100 Meter hier Richtung Innenstadt liegt. Bis gleich dort dann, wir nehmen die Anlage mit.
Melek Bektaş ist bei jeder Kundgebung dabei. Auch ihre beiden anderen Kinder. Fatih und Melike.
Melike, die hat auch von Anfang an, war die auch immer bei den Mahnwachen mit dabei. Da war die ja auch noch klein. Die ist jetzt 13 und da war sie 9. Und hat immer auch schon Flyer verteilt. Also wollte auch immer schon was machen. Also so wie Burak beschrieben wird, war der wahrscheinlich auch gerade für Kids in diesem Alter wahrscheinlich einfach so der Star, weil der wird so als so lustig beschrieben und als auch so einer, der sich so kümmert und der wahrscheinlich der coolste große Bruder überhaupt war und Melike so als kleine Schwester wahrscheinlich dann auch sehr gefeiert werden konnte. So.
95% aller Morde werden aufgeklärt. Aber in diesem Fall gibt es kaum verwertbare Spuren und wenig brauchbare Zeugenaussagen. Polizei und Staatsanwaltschaft schließen zwar ein rassistisches Motiv nicht aus, gehen einem solchen aber kaum nach. Und nur Özata, einer der beiden Anwälte der Familie Bektaş.
Man verliert einen Sohn, der wird auf offener Straße erschossen, ermordet. Und der Täter ist bis heute nicht bekannt, der läuft vielleicht irgendwo frei rum, der ist vielleicht weiterhin eine Gefahr. dass das einen als Elternteil nicht loslässt, gerade wenn man auch noch minderjährige Kinder hat, dann ist das natürlich sehr verständlich. Neben dem Aspekt der immensen Trauer und des Willens, hier Aufklärung zu bekommen für diese Tragödie.
Der Mord an Burak Bektaş geschah ein halbes Jahr nach der Enttarnung des NSU. Seither ist für viele Türken in Deutschland das Leben nicht mehr so wie zuvor. Nicht nur wegen der Schüsse, sondern auch wegen der jahrelangen Versäumnisse und der Aktenvernichtung der Geheimdienste bis hin zu ihrer denkbaren Mitwisserschaft. Weil die Ermittlungen fast ausschließlich innerhalb der Opferfamilien stattfanden, aus Opfern mögliche Täter gemacht wurden. Darum, sagt Helga Seib, kann man Ermittlungen nach dem NSU-Debakel nicht mehr führen wie vor dem NSU-Debakel. Dennoch erlebt sie, dass die Möglichkeit eines rassistischen Tatmotivs im Polizeiapparat ausgeblendet wird.
Also wenn ich irgendwie ein Treffen habe mit allen Opferschutzbeauftragten des Polizeiapparates da und mir dann da eine Frau, also Polizeibeamtin, sagt, das ist doch aber völlig klar, das ist doch irgendwie wegen Ruhestörung passiert und das hat überhaupt nichts mit Rassismus oder rechter Gewalt zu tun. Und dann sitze ich da und bin so ein bisschen auch fassungslos, weil ich denke, wieso denn eigentlich Ruhestörung? Wer redet denn hier von Ruhestörung?
Bereits wenige Monate nach dem Mord ließ die Staatsanwaltschaft eine operative Fallanalyse anfertigen. Das heißt, es wird ein Täterprofil und eine Tathypothese erstellt. Allerdings, die Staatsanwaltschaft verleugnet deren Existenz. Warum tut sie das? Schließlich hält diese Fallanalyse ausdrücklich ein rassistisches Motiv für möglich. Ermittlungsansätze gäbe es jedenfalls einige.
Was es damals eben auch gab, ist von der Reichsbürgerbewegung einen Brief, in dem das alles drin stand, dass die Muslime, Schwarze und Juden aufgefordert werden, das Land zu verlassen. Das war ja auch in diesem Jahr 2012. Und wenn sie das nicht tun, dann eben niemand verhindern kann, dass sie standrechtlich auf der Straße erschossen werden. Das steht so wörtlich in diesem Brief drin. Der verteilt worden ist am Anfang an Synagogen und Moscheen und dann aber auch an Privatpersonen. Hiçbirinizi değil, kırgınlığım, dargınlığım, hiçbir kadını değil, yorgunluğum, yalnızlığım, kendi halimde bir derdim. Nasıl anlatsam kibar kibar kendi halimde bir derdim var. Nasıl anlatsam kibar kibar.
Buraks Zimmer ist unter dem Dach des Hauses. Seine Geschwister Fatih und Melike gehen mit mir nach oben.
Als mein Bruder ermordet worden war, war ich 18 oder 19. 19 war ich, genau. In Erinnerung habe ich meinen Bruder als sehr lebensfrohen Mensch. Also jedes Mal, wenn er in der Nähe war, hatte man auch immer gute Laune gehabt, weil er einfach eine positive Energie ausgestrahlt hat. Und seine Freunde haben ihn sehr gemocht, sagen auch dasselbe wie ich, dass er halt sehr positiv gegenüber Menschen war. Und das haben die Menschen auch so wahrgenommen.
Es fällt euch das schwer, hier in das Zimmer zu gehen?
Okay, früher, also vor einigen Jahren schon, aber mittlerweile habe ich damit kein Problem mehr persönlich. Für meine Mutter ist es immer noch schwierig und sie geht selber nicht hoch. Aber für mich und meine kleine Schwester, also für uns geht das klar.
Ja, also wir haben uns schon daran gewöhnt.
Das Zimmer ist aufgeräumt. Am Schrank hängt das Plakat einer Kampfsportveranstaltung. Burak interessierte sich für Sport und für Autos, wie so viele junge Männer.
Am Anfang, als ich gehört habe, dass etwas mit meinem Bruder passiert ist, habe ich mir direkt gedacht, okay, es ist ein Autounfall gewesen, weil er sich mit Autos sehr beschäftigt hat. Das war sein Hobby gewesen. Auch seine Ausbildung war mit Autos gewesen. Also er war ja Automobilkaufmann. Und ich dachte mir, okay, wenn was passiert, dann mit dem Auto. Am Ende haben wir ist von einem Polizisten erfahren, nachdem wir in drei verschiedenen Polizeistellen waren. Und die Freunde wussten es zwar auch, aber konnten auch das nicht aussprechen, weil es für sie auch sehr hart war.
2013 geht bei der Polizei ein Hinweis ein. Zum ersten Mal wird der Name eines Mannes genannt, Rolf Z.
Also es gab ja damals so einen Hinweisgeber, der gesagt hat, dieser Rolf Z., den hat er manchmal da ans Krankenhaus Neukölln gefahren und da hätte er sich dann treffen wollen und irgendwie Schießübungen machen wollen, rumballern wollen bei seinem Bruder. Und es hat sich herausgestellt, dass der Rolf Z. eben da einen Bruder hatte, der aber schon längere Zeit tot ist und aber seine Schwägerin immer noch ein Haus da hat.
Man hat diesen Hinweis nicht ernst genommen.
Rechtsanwalt Onur Özata.
In der Akte ist ein kleiner Vermerk, da steht drin, es bestünde kein Bezug zu Neukölln im Fall Rolf Z. Und deswegen ist man der Sache nicht weiter nachgegangen. Und das fanden wir schon total eigenartig. Also schon als wir die Akte gelesen haben, haben wir uns da gefragt, aber der Mann wohnt doch in Neukölln. Warum hat man das hier so abgetan? Und als dann der Mord an Luke Holland geschah, ist es mir dann wie Schuppen von den Augen gefallen.
Im September 2015, mehr als 3 Jahre nach dem Mord an Burak Bektaş, wird der Brite Luke Holland vor einem Club in Neukölln erschossen. Der Täter wird noch in der Nacht festgenommen. Es ist Rolf Z. Er war zuvor in der gleichen Bar wie Luke Holland und hat sich dort beschwert, dass hier ja kaum noch Deutsch gesprochen werde.
Für uns war von Interesse einerseits, ob der Mord an Luke Holland vielleicht nicht durch eine Art Versäumnis der Ermittlungsbehörden begünstigt worden ist. Wäre man diesem Hinweis nachgegangen, wäre eventuell dieser Mord an Luke Holland vermeidbar gewesen.
Die Hoffnung, dass die Ermittlungen im Mordfall Burak Bektaş durch die Festnahme von Rolf Z. neuen Auftrieb erhalten, zerschlägt sich schnell. Neue Ermittlungen, Gegenüberstellung mit den Tatzeugen des Mordes an Burak, Fehlanzeige. Rolf Z. komme nicht in Frage, weil er einen Bart trage. Und der Mörder von Burak keinen Bart getragen haben soll, zitiert Anwalt Özata die Polizei. Aber ist ein Bart ein Ausschlusskriterium, wenn zwischen den beiden Mordfällen Jahre liegen?
Also ist es ja eine naheliegende Sache, dass man das vielleicht mal macht, ne? Auch wenn so viel Zeit vergangen ist, dass man einfach mal so eine Art weitere ergänzende Befragung dieser Tatzeugen macht in Bezug auf Rolf Z. Dass es nicht erfolgt.
Der Täter damals bei Burak wurde beschrieben als ein Mann zwischen 50 und 60, der sehr ruhig weggegangen ist und der Mörder von Luke Holland, also der Tatverdächtige, ist in einem passenden Alter. Und alles, was man weiß, ist, dass es keine Auseinandersetzung gegeben hat mit Luke Holland. Also es gab keinen irgendwie Wortwechsel oder Streit oder irgendetwas, sondern der ist einfach erschossen worden. Da gibt es einfach Parallelen, die sehr auffällig sind. Eben auch, dass der so ruhig gewesen ist, wie der Täter, der im Mordfall Burak eben sehr ruhig und gelassen weggegangen ist.
2016 steht Rolf Z. in Berlin vor Gericht. Die Eltern von Luke Holland werden als Nebenkläger von den Anwälten der Familie Bektaş, Onur Özata und Mehmet Daimergüler, vertreten. Helga Seib und die Initiative für die Aufklärung des Mordes an Burak Bektaş beobachten den Prozess.
Merkwürdigerweise hat der Staatsanwalt von Hagen schon im ersten Prozesstag gesagt zu Daimergüler, dass er schon weiß, was Daimergüler vorhat, dass er nämlich durch die Hintertür einen Mord aufklären möchte, einen anderen Mord aufklären möchte. Und das ist schon ein bisschen erstaunlich, weil natürlich das als Kritik gegen einen Nebenklagevertreter ein bisschen missraten ist, weil es ja eigentlich der Job von einem Staatsanwalt ist, irgendwie Morde aufzuklären.
Natürlich ist es schwierig, in so einem Strafprozess weitere Aufklärungsaspekte in Bezug auf ein anderes Mordgeschehen hineinzutragen. Das ist schwierig und das wird auch konsequent durch die Staatsanwaltschaft und durch die Gerichte konterkariert. Das will man nicht.
Rassismus als Tatmotiv konnte das Gericht nicht feststellen. Obwohl sich Z. vor der Tat in der Kneipe beschwerte, dass hier kaum noch Deutsch gesprochen werde. Obwohl in seiner Wohnung eine Hitlerbüste und andere Nazi-Devotionalien gefunden wurden.
Nein, es wurde halt euphemistisch als Herrenzimmer, Sammlerzimmer bezeichnet. Dort, wo sich diese Porträts gehäuft haben, wo sich eine Büste gefunden hat, wo eine Flagge gefunden wurde der rechtsradikalen Band Lanza. Ja. Aber das alles war nicht Beleg genug fürs Gericht, da eine Fremdenfeindlichkeit des Angeklagten zu sehen und auch in der Tat keine fremdenfeindliche Motivation zu sehen.
Und man hat dem Prozess angemerkt, dass der nicht unter so einer Maßgabe verhandelt worden ist, dass es sich möglicherweise um politisch motivierten Mord gehandelt haben könnte. Die haben da so ein ganz normales Verfahren, so 0815-Kriminalität durchgezogen, mit all den Schwerpunkten, wann der jetzt nun wie viel getrunken hat und wie betrunken er gewesen sein könnte und so weiter. Der wurde immer so ganz verharmlost als ein irgendwie Military-Sammler.
Rolf Z. wird zu 11 Jahren und 7 Monaten Haft für den Mord an Luke Holland verurteilt.
Todesstelle und das war dann hier irgendwie langsam nachher auf der Straße hier. Und der Täter ist aus der Richtung gekommen, aus Richtung Möwenweg. Wollen wir den Weg gehen?
Der Täter ging langsam vom Tatort weg. So als ob er nicht schneller könnte, sagten Zeugen.
So, und er soll hier durch diesen kleinen Park gelaufen sein. Und wenn man hier ankommt, gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder ist er dann dort lang in den Möwenweg, vielleicht in dieses Wohngebiet um den Goldhähnchenweg rein. Oder aber er ist auch hier lang. Das geht natürlich auch. Ne? Und wenn wir hier lang gehen, kommen wir dann nach, weiß ich nicht, 10 Minuten, 12 Minuten dorthin, wo heute immer noch die Schwägerin von Rolf Z. wohnt und wo sein Bruder auch gewohnt hat.
Ich gehe mit Paul von der Initiative für die Aufklärung des Mordes an Burak Bektaş die Wege ab, die der Mörder nach seiner Tat genommen haben könnte. Wir kommen auch an einem Haus vorbei, in dem zur Tatzeit Mandy P. wohnte. Entfernung zum Tatort 250 Meter.
Der Mann eben halt auch nachweisen kann, dass er an sich NPD-Demos teilgenommen hat und in gewisser Hinsicht aktiv war in der Nazi-Szene. Und auf ihrem Facebook-Profil hat sie sich also ziemlich abfällig über diesen Mord an Burak geäußert. Das war an dem Tag gewesen, wo abends im ZDF im Aktenzeichen XY über den Burak-Mord berichtet wurde und ihr Facebook-Eintrag war sinngemäß so, jetzt erstmal nach Hause gehen und heute Abend XY gucken und hoffen, dass der Täter nicht gefasst wird.
Hatte sie ein spezielles Interesse daran, dass der Mörder nicht gefasst wird? Die Ermittlungsbehörden ermittelten nicht im Umfeld von Mandy P. Ohnehin war nicht die Polizei, sondern die Burak-Initiative auf Mandy P. und ihren Facebook-Eintrag aufmerksam geworden.
Also ich sag's mal so, ich denke, die Gründlichkeit war nicht da gewesen. Weil man sich wohl offensichtlich auch darum gedrückt hat, speziell ein rassistisches Motiv mit in Betracht zu ziehen. In der Richtung ist nicht intensiv ermittelt worden.
Wir gehen weiter in Richtung des Hauses von Rolf Z.'s Schwägerin. Der Weg führt fast am Haus der Familie Bektaş vorbei.
Für meine Begriffe weist alles darauf hin, dass der Täter hier in der Gegend wohnen muss. Zumindest zum damaligen Zeitpunkt, dass er da hier gewohnt hat oder dass er hier, wie man so schön sagt, einen Anker hatte. Also irgendwie befreundete Leute, zu denen er gegangen ist. Denn im Prinzip war hier, ich weiß nicht mehr, wann die Polizei da war, es hat aber nicht allzu lange wohl gedauert. Es war hier nichts mehr, es war niemand zu sehen. Der muss hier ganz schnell irgendwo verschwunden sein, in irgendeinem Haus. Ich glaube, es geht gar nicht anders.
Kendi başıma değil, sarhoşluğum, baygınlığım, hiçbir durumu değil. Gerginliğim, hoyratlığım, kendi halimde bir derdim var. Nasıl anlatsam, kibar kibar, kendi halimde
Im Dezember 2016 findet keine Mahnwache statt. Stattdessen hat die Burak-Initiative einen Stand auf dem Weihnachtsmarkt im Neuköllner Ortsteil Rixdorf.
Heute sind wir hier auf dem Weihnachtsmarkt in Rixdorf, weil wir Geld generieren wollen, um den Gedenkort zu finanzieren, den wir schaffen wollen, um an Buraks Todesstelle ein Mahnmal und einen Lern- und Gedenkort zu errichten. Das ist ein Wunsch gewesen von Buraks Mutter, Melek Bektas, auch hier nochmal in so einem Rahmen im Weihnachtsmarkt an die Öffentlichkeit zu gehen, Menschen zu informieren und halt gleichzeitig eben Dinge zu verkaufen, um Geld zu verdienen.
Jennifer und ihre Mitstreiter verkaufen türkische Spezialitäten. Teigtaschen, Linsensuppe und natürlich Chai, türkischen Tee.
Eine italienische Spezialität. Der ideale Snack zum Glühwein.
1.500 Euro werden an diesem Wochenende zusammenkommen für die Gedenkstele, die am 5. April 2017 eingeweiht werden soll. Buraks 5. Todestag.
Also diese Essensspenden zum Beispiel sind ein klares Signal auch, wir unterstützen eure Arbeit, macht weiter. Es gibt auch diverse Gewerbetreibende, die mit Geldspenden jetzt auch konkret die Forderung nach einem Gedenkort unterstützen. Zum Teil haben sie einen Bezug zur Türkei, zum Teil aber auch nicht. Aber generell wird das wahrgenommen und wird die Arbeit sehr positiv dann doch auch immer kommentiert.
Melek Bektas sagt ja zu Recht, wenn die Ermittlungsbehörden sagen, Rolf Z. war es nicht, dann müssen sie doch irgendetwas getan haben, um das rausgefunden zu haben. Und das kann man so nicht sehen. Also ne, davon wissen wir nichts. Wir wissen nicht, wie sie eigentlich abgeklärt haben, dass Rolf Z. nicht der Mörder von Burak Bektas ist.
Mein Gefühl sagt, dieser Rolf Z. Es wohnt fast uns in der Nähe. Nicht von dem Schwiegerin hat er da immer gewohnt. Offiziell nicht mit dem Anmeldung und so weiter. Aber er hat hier Schwiegerin. Mein Gefühl sagt, das war Rolf Z. Aber Staatsanwaltschaft und Polizei, die sagen, das hat mit dem Buraks Fall überhaupt keine Verbindung, aber die beweisen uns nicht. Am Anfang haben die alles gemacht, am Anfang, aber jetzt machen die gar nicht. Das ist mein Gefühl, haben doch diese Akte zugemacht.
Also das Schreckliche ist ja auch, dass es klar ist, dass ihr das auch niemand nehmen kann. Also das wird nicht weggehen, vorbeigehen. Wenn dieser Mörder konfrontiert werden könnte damit, auch mit dem Schmerz, dann würde das natürlich ein bisschen helfen. Das würde natürlich nicht Burak zurückbringen und das würde nicht die Familie wieder in den Stand von vorher versetzen. Das geht alles nicht. Aber man könnte sozusagen was rausgeben davon. So ist es, so wie ein, ja, wie jeden Tag neu dieser Schmerz, weil es einfach so völlig unerklärlich ist. Unabhängig davon glaube ich, dass es an irgendeiner Stelle ein Hinweis, vielleicht auch nicht an die Ermittlungsbehörden, sondern an uns oder weil dann dieser Gedenkort ist oder weil irgendjemand es nicht mehr durchhält, wird es eine Information geben, die zu dem Mörder führt. Und dann wird das aufgeklärt und ich bin natürlich relativ fest davon überzeugt, dass es nicht die Arbeit der Polizei sein wird, die das aufklärt.
Stille in Neukölln, der Mord an Burak Bektas. Eine Sendung von Thilo Schmidt. Es sprach Nikolai Alexander Brucker. Ton Johanna Fegert und Judith Rübenach. Regie Tobias Krebs.